eine Totgeburt, die ich miterlebt habe. Reanimationen von jungen Vätern, wo die Kinder halt einfach beteiligt waren und dort waren. Und das sind schon Momente oder so nachträglich, wenn ich denke, wenn ich dort schon Kinder hätte, hätte es mich wahrscheinlich emotional noch mehr beschäftigt.
144, das ist eine Nummer, die man in der Schweiz seit klein auf beigebracht bekommt. Sie ist da, wenn man einen Notfall hat. Und Vanessa ist eine, die ausrückt in so einem Fall. Vanessa Schultes ist Rettungssanitäterin bei Schutz und Rettung Zürich und im Einsatz, wenn Menschen Hilfe brauchen. Das sind oft Situationen, wo es schnell muss gehen und wo man schnell muss reagieren. Und ich rede heute mit Vanessa darüber, wie sie ihren Arbeitsalltag erlebt, wie sie mit ihrer Verantwortung umgeht, nicht zu wissen, was einem am Einsatzort erwartet und was es bedeutet, immer wieder in Ausnahmesituationen zu kommen. Vanessa ist Mutter, das heisst, sie hat eigentlich zwei Rollen in ihrem Leben. Und ich wollte auch von ihr wissen, wie sie es schafft, nach einem stressigen Einsatz mit zurückzufinden, abzuschalten, das Erlebte vielleicht ein bisschen zu vergessen und präsent zu sein als Mutter. Es gibt so viel zu besprechen. Ich freue mich riesig, dass sie bei mir ist und wir hören, was sie sagt. Vanessa, was ist das Erste am Morgen nach dem Aufstehen, was du machst, und das Letzte, bevor du gehst, schlafen am Abend?
Das Erste am Morgen nach dem Aufstehen ist im Fall wirklich, ich begrüsse meine Kinder mit einem Morgenkuss und frage, ob sie gut geschlafen haben und wie das Nacht war. Ja, genau.
Du bist Mutter von zwei Kindern?
Ich bin Mami von zwei Kindern, genau, 7 und 10. Genau, ich habe immer so, eigentlich habe ich lang oder eigentlich immer will, dass ich irgendwie auch vor meinen Kindern aufstehen kann, so eine halbe Stunde einfach mal noch ein bisschen meine Zeit haben, bevor sie dann kommen. Aber das ist irgendwie total illusorisch. Ich bin 5 Minuten wach, 2 Minuten im Badzimmer und ich habe das erste Kind neben mir.
Ich kenne es zu gut. Dann sind die wach, der Tag startet und dann am Abend?
Und am Abend ist es auch wieder der Gutnachtkuss, wo ich bei meinen Kindern einmal vorbeigehe, wenn sie schlafen. Egal, also einfach, wenn ich dann alles gemacht habe und alles erledigt habe, ich gehe nicht mal bei ihnen vorbei und schaue, ob sie zugedeckt sind. Gib ihnen einen Kuss auf die Stirn und wünsche eine gute Nacht. Ja.
Und dann gehst du selber in die Pandemie
ins Bett. Gehe ich selber noch relativ klein ins Bett. Ja.
Du brauchst schon nicht viel Schlaf, gute Energie. Du bist nämlich Rettungssanitäterin, darum bin ich heute da. Genau. Vanessa, was beinhaltet dein Beruf? Wie beschreibst du jemanden deinen Beruf?
Hey, wie beschreibe ich unseren Beruf? Er ist mega vielfältig. Wir sind, in der Regel sind wir eine der ersten Personen und das erste Team, wo irgendeine so eine Ausnahmesituation ankommt. Und dann geht es zuerst einmal darum, dass wir die Gefahren einschätzen können, die Situation können beurteilen, möglichst schnell. Und dann geht es um medizinische Entscheidungen, ob das bei dramatischen Notfällen ist oder bei medizinischen Notfällen. In jedem Alter von geburtliche Baby so bis zu 100-Jährigen, die irgendwie umgehen und irgendeinen Oberschenkelhals gebrochen haben. Es ist ja einfach vielfältig. Und wir machen viel halt auch Verlegungen, die wir fahren. Gell, irgendwo von Spital zu Spital. Ärztliche Einweisungen, fürsorgerische Unterbringungen, psychische Ausnahmezustände. Wir lassen auch mal Patienten daheim, wenn es nicht indiziert ist, dass sie nicht hospitalisiert werden müssen oder dass wir irgendeine andere Lösung finden können, dass sie irgendwie zu einem Hausarzt gehen für die weitere Behandlung. Ja, und auch einfach ganz viel Menschlichkeit dahinter steckt.
Ich finde es so eindrücklich. Weißt, ich interviewe wirklich viele verschiedene Frauen in verschiedenen Berufen und ich bin Rettungssanitäterin, das löst gerade Emotionen aus. Also, das lässt mich nicht mehr kalt, das sagt das irgendwie Neugier oder Respekt oder von den kleinen Kindern sagen, oh, schau, Blaulicht.
Ja, genau.
Ja, bis zu den Erwachsenen, die unendliche Dankbarkeit haben, dass es euch gibt. Erfährst du das auch im Alltag, dass es Emotionen auslöst im Beruf?
Ja, sehr. Auf jeden Fall. Und eben, es ist schon immer so ein Magnet, wenn man sagt, dass man Rettungssanitäterin ist, absolut. Aber eben, es ist wirklich einfach noch viel mehr dahinter. Weil man verbindet ja wirklich Rettungssanitäterin oder einfach, wenn man in einem Rettungsdienst arbeitet, verbindet man viel einfach mit Blaulicht und Action und dass immer viel oder dramatische Sachen laufen. Aber eben gerade da ist wirklich viel mehr dahinter, dass es einfach viel um die Menschlichkeit geht, eben um die Emotionen und ja, Situationen richtig können einschätzen, richtig können zu handeln, Patienten an den richtigen Ort können anbringen, wo sie dann die Therapie oder die Behandlung bekommen, die sie brauchen, ja.
Zu dem Teil möchte ich nachher noch kommen, wirklich zu dem praktischen Teil oder auch
den Fähigkeiten zwischenmenschlich, die du brauchst in deinem Alltag. Aber zuerst noch mal vielleicht ein bisschen zurück. Wie bist du Sanitäterin geworden? Hast du immer schon gewusst, dass das dein Weg wird sein?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Es war wirklich mehr so ein Zufall gewesen. Ich habe medizinische Praxisassistentin gelernt, habe die Lehrabschlussprüfung gemacht, relativ jung, mit 18 Jahren die LAP gemacht. Und dann habe ich gearbeitet, 2 Jahre, bin dann ein Jahr auf Australien, Neuseeland, habe ich auf einer Farm gearbeitet, ein halbes Jahr, total wirklich etwas anderes. Ich habe die Sprache gelernt, bin dann lang gereist und bin heimgekommen, so ein bisschen total planlos eigentlich. Oder einfach auch so ein bisschen in dieser Phase, wo man das Gefühl hat, man kann alles und man will alles. Genau. Und hat einen Meta-Zufall, hat mein Papi dann eigentlich das Gefühl gehabt, das wäre doch mal etwas, ob ich das mal in Betracht ziehen will. Dann habe ich mich auf diese Stelle beworben, eigentlich noch relativ jung, da mit 21 dann, glaube ich, hat das ganze Bewerbungsverfahren angefangen. Und nebenbei habe ich mir schon einen Plan B wieder zurechtgelegt und wäre gerade wieder ins Ausland und hätte den nächsten Auslandaufenthalt gemacht, was auch total cool gewesen wäre. Und dann hat das aber, ja, ist das Schritt für Schritt weitergegangen und bin dann schlussendlich genommen worden. Und dann ist es nachher klar gewesen, dass ich den Weg wird einschlagen, ja.
Man braucht eine Grundlehre, gell? Eine abgeschlossene, zum Rettungssanitäterin werden.
Ja, genau.
Zu dem kommen wir nachher noch. Du dozierst heute nämlich selber. Aber, also das heisst, die junge Vanessa hat nicht genau gewusst, wo sie mal arbeiten will, aber irgendwie das Thema Medizin war immer schon ein bisschen rum.
Ja, genau. Ja. Das Thema Medizin hat mich schon immer interessiert. Den Weg habe ich gewusst, dass das der Weg wird sein, den ich einschlagen wollte. Genau. Aber dass es wirklich in der Akutmedizin ist oder auf der Ambulanz, das war überhaupt kein Jugendtraum von mir. Nein.
Weißt du, es gibt ja die wirklich nicht mal anschauen können, wenn jemand blutet oder auf den Scherben steht. Und du hast immer gesagt, nein, irgendwie helfen anderen und medizinische Sachen, das zieht dich an.
Ja, genau. Ich glaube, helfen ist, wie so ein bisschen, ist ein schöner Aspekt, aber ich glaube, das ist wie kein Bedürfnis von mir. Das soll nicht irgendwie so der Hauptaspekt sein, sodass das helfen, finde ich. Es soll ist wirklich viel mehr dahinter mit der Verantwortung, die man trägt, mit den Emotionen, die dazukommen. Ja, es soll wirklich, das ist so der Grundgedanke, ja.
Du bist angenommen worden, um die Ausbildung zu machen. Wie lange ist die gegangen?
Das ist nachher eine 3-jährige Zweitausbildung. Wie gesagt, du musst einen eidgenössischen Fachausweis musst haben oder eine abgeschlossene Matur. Sonst irgendeine Berufslehre und dann kannst du anfangen bei uns, ja, genau, als Rettungssanitäterin. Das ist eine 3-jährige Ausbildung. Du musst keine medizinischen Vorkenntnisse haben. Wir schulen wirklich von Grund auf die ganze medizinische Basis und darauf aufbauen dann die ganze Krankheitslehre, alle Rettungstechniken. Wir gehen in verschiedene Praktika während der Ausbildung. Ist das auf dem Notfall, Anästhesie, auf der Intensivpflege? Ja, und haben so eigentlich Einblick in alle, also in viele Abteilungen, auch noch in den Spitälern.
Das klingt technisch und praktisch. Hast du auch so einen Teil Psychologie? Weißt du, wie bleibe ich cool in Situationen? Wie lasse ich die Sachen nicht zu nahe an mich an? Oder ist das nachher eher die Routine, die einem das beibringt?
Wir haben schon Fachthemen wie Resilienz. Wie stärkt man die eigene Resilienz? Ist ein Riesenthema geworden in den letzten Jahren. Ist bei meiner Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, noch nicht so gross gewesen, wirklich. Ja, das hat sich recht entwickelt. Oder einfach auch die Sensitivität, dass es so viel von dem braucht, dass man einfach stark sein kann im Berufsleben. Ja.
Das stelle ich mir so eindrücklich vor. Weißt du, in Ruhe, Infusion liegt im Spital vor einer Operation, vielleicht einer Routine-Sache, ist etwas anderes als eben, wenn es hergefährt kommt, jemand brüllt nebendran, ein Kind ist am Verblüten und jetzt geht es einfach um jede Sekunde. Und das ist wahrscheinlich erst nachher dann in der Erfahrung, dass das lernst.
Ja, das ist so. Das ist wirklich. Das gibt viel, also man macht viel schlussendlich mit der Erfahrung, mit der Routine. Aber halt auch mit dem Fachwissen. Wir sind gut ausgebildet, wir haben eine super Grundbasis und, ja. Schlussendlich schafft man auch in diesen hektischen Situationen, probiert man wirklich einfach ruhig und überlegt, können zu arbeiten. Und im Team natürlich. Das ist einfach schon ein riesen, etwas Grosses, was dazukommt, ja.
Wie läuft das dann ab? Du rückst aus, wenn man 144 anruft und den Fall beschreibt und es nötig ist, dass jemand kommt, dann kann es sein, dass Vanessa ins Auto steigt.
Genau.
Und dann, je nach Situation, wird entschieden, ob du das zweite kommst oder das vierte oder wie läuft das ab?
Wir sind Grundsätzlich, wenn wir morgen anfangen oder am Abend, eben, wenn wir Nachtschicht haben, dann sind wir immer zwei Rettungssanitäter, Rettungssanitäterinnen auf dem Auto und sind dort angemeldet und machen mal primär eigentlich alle Einsätze. Egal, was kommt. Ob das Notfall sind, nicht Notfälle, ärztliche Einweisungen, Verlegungen, sind wir einfach immer primär mal zwei Rettungssanitäterinnen auf dem Auto. Und dann ist je nach Indikation, wenn es von Anfang an klar ist, es ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand, es ist ein schweres Trauma, irgendwie Sturz aus 10 Meter Höhe, oder einfach Autounfall mit schwerer Kinematik, dann kommt automatisch, das sind so hinterlegte Stichwörter, dann wird automatisch ein Notarzt mit aufgeboten. Und da haben wir das Glück, dass wir auch 24 Stunden auf unserer Wache in Zürich, dass wir einen Notarzt haben. Und der wird dann mit einem Notarztfahrer zu unserem Einsatzort gebracht. Plus haben wir noch das Glück, dass wir einen Kindernotarzt können aufbieten können, der uns vom Kinderspital zur Verfügung gestellt wird.
Ich weiss, dass zum Beispiel bei der Polizei immer zwei Leute auf die Streife gehen und man schaut, dass es Mann und Frau ist. Also wenn eine Frau dabei ist, ist noch ein Mann dabei. Ist das bei euch geschlechtsneutral? Es können zwei Frauen ausrücken.
Ja.
Das ist völlig...
Da wird nicht drauf geschaut. Ja, genau. Ja.
Und wenn es aber etwas ist, das noch vielleicht eine kriminelle Komponente hat, kommt noch die Polizei dazu?
Ja, oder? Absolut. Ja, genau. Das ist dann nochmal ein Stichwort mehr. Oder auch gewisse Einsätze oder allgemein halt einfach so ein bisschen im Kreis 4 wird zu gewissen Tages- oder Nachtzeiten bei jedem Einsatz automatisch Polizei mit aufgeboten. Halt klassisch in der ganzen Nachtszenen genau, wird dort eigentlich bei jedem Einsatz wird uns Polizei zur Verfügung gestellt. Auch wenn es nur dort sind, um die Ambulanz zu bewachen.
Aber das finde ich schon, es ist so spannend, weißt du, eben so Thema Milieu, Überdosis, Kreis 4, gleichzeitig sonniger Nachmittag, Kinder sind in der Body, rutschen aus, vertrinken bitte nicht. Aber ja, diese Sachen dann irgendwie ein alter Mann, der stürzt zu Hause oder die Vielfältigkeit von diesen Einsätzen von dir,
ja, genau,
finde ich so eindrücklich. Aber gibt es dann so einen typischen Schichtablauf? Also weißt du, kannst du da manchmal schon ein bisschen zusammenreimen, oh, heute ist echt Sonntag, was passiert echt heute? Oder hast du einfach keine Ahnung, wenn du deine Sachen anziehst und aus dem Haus läufst?
Hey, nein, wir haben eigentlich wirklich einfach keine Ahnung. Nein, aber das ist ja genau mega schön an unserem Beruf. Wir haben irgendwie, wir haben keine Routine, wir haben keine wiederkehrende alltägliche Sachen, aber einfach, wo du jeden Tag hast, wo dich irgendwann nervt, weil du wahrscheinlich immer hast. Und hey, ja, das ist wirklich einfach, das ist mega das Positive bei uns. Wir kommen mit dem Morgen oder am Abend, machen unsere 12-Stunden-Schichten, wo wir so arbeiten. Oder wir lösen uns eigentlich immer. Nach 12 Stunden lösen wir uns ab. Und so
lang immer.
Ja, es ist lang. Aber hey, ich finde jedes Mal, wir haben auch zum Teil Kurzdienste, die einfach nur normale 8,5 Stunden sind. Und schlussendlich, ob ich 8,5 oder 12 Stunden arbeite und vor Ort bin, macht nicht keinen Unterschied, wirklich.
Und jetzt musst du es gleich mal erklären. Du bist ja eine Mutter von 2 Kindern. Wie sieht denn deine Woche aus? Wie viel Prozent schaffst
du? Hey, unsere Wochen sind total nicht geplant, also schon geplant, aber nicht regelmässig wirklich. Ich bin 30% als Rettungssanitäterin am Ausrücken und 30% am Dozieren. Und als Rettungssanitäterin arbeite ich in der Regel 2 12-Stünder, 2 Tagdienste und habe nachher 2 12-Stünder Nachtdienst. Und dann arbeite ich in diesen 4, 4,5 Tagen mit dem anderen Tag, wenn wir ja zur Nachtschicht auskommen, arbeite 4x12 Stunden hintereinander. Und das ist eigentlich fast mein ganzes Arbeitspensum für einen Monat. Und dafür habe ich nachher wieder fast 2 bis 3 Wochen habe ich wieder keinen Dienst im Rettungsdienst und nachher arbeite ich wieder ein ganzes Blöckchen. Und in der Schule bin ich auch tageweise. Manchmal sind es 2 Tage in der Woche, manchmal ist es ein halber Tag, manchmal ist es kein Tag. Es ist so unterschiedlich.
Aber das ist noch extrem. Ich meine, wenn du Single wärst und die Schichten hättest, dann wär's sowieso schon streng. Aber jetzt noch als Mutter, ich meine, wenn du in diesen quasi Erholungsnächten ein Kind noch Magen-Darm-Grippe bei dir daheim hat, dann wird's ein bisschen knapp mit der Erholung.
Hey, ja. Also, wir können uns wirklich glücklich schätzen mit unserem Umfeld, das wir haben. Meine Mami unterstützt uns mega. Sie kommt zu uns heim schauen. Und so können wir auch die Übergangszeiten, wenn ich mega früh zum Haus aus muss, um die 5 herum, und mein Mann, der auch unregelmässig arbeitet und der erst am 8, 7, 8 nach Hause kommt, dann steht manchmal meine Mami schon am 5 da und überbrückt die Zeit. Oder wir haben die Schwiegereltern gerade über der Strasse, die uns mega unterstützen. Und ohne sie wäre das wirklich schlichtweg nicht möglich. Das ist so.
die Mannschaft bei der Feuerwehr. Mhm. Ist ein Adrenalin-Couple.
Genau, es ist ja nicht nur alles Adrenalin, genau. Zum Glück nicht.
Meine Vorstellung ist wirklich, die Geschichten, die ich euch ins Nachhinein erzählen, sind wahrscheinlich so eindrücklich. Aber eben, man gewöhnt sich ja an jeden Beruf.
Ja, genau. Das ist wirklich so.
Und er hat sicher ein super Verständnis für deine Schichtarbeit, weil er aus der Welt kommt.
Ja, genau. Ja.
Gut, wenn ich so eben jetzt angenommen, du rückst aus, dann ziehst du heim. Was ist das? Eine Uniform? Wie sagt man? Ja, Uniform an. Trinkst vielleicht mal einen Kaffee und dann gehst du in die Zentrale.
Also meine, alle unsere Uniformen und unser ganzes Einsatzmaterial haben wir auf unseren Wachen. Also ich habe nichts daheim. Ich gehe zum Haus aus, privat, und wir laufen eigentlich auf unseren Wachen, wo wir einrücken müssen. Wir haben vier verschiedene Wachen jetzt bei Schutz und Rettung Zürich, wo wir am Morgen einrücken oder am Abend. Und dort haben wir unsere Uniformen, die auch dort dann geliefert werden oder mit der Logistik verteilt werden.
Welches ist deine Wache? Wo ist die?
Mehrheitlich bin ich auf der Hauptwache. Die ist am Neumühlengate in Zürich. Dem Teil rutscht aber auch im Triemli ein. Das ist gerade in der Nähe vom Triemli-Spital oder am Flughafen.
Und dann bist du dort und wartest eigentlich auf einen Einsatz?
Ja, genau. Dann ziehen wir uns um und ziehen die Uniform an. Und dann gehen wir zum ablösenden Team. Also wir haben ja immer, wie die Ambulanz 24 Stunden durchlaufen, haben wir jeweils ein Team, das wir dann ablösen, wenn wir am Morgen dann startet. Wir melden das bestehende Team ab, wir melden uns als neues Team an und sind eigentlich dann ab dann sind wir für unsere Einsatzleitzentrale sind wir dann einsatzbereit. Dann tun wir zuerst einmal die ganze Ambulanz, zuerst das Material durchchecken, schauen, ob wir alles haben. Medikamente sind immer mega wichtig, um zu schauen, ob Medikamente vollzählig sind, ob keine Betäubungsmittel fehlen, halt alle Opiate, die wir auf dem Auto haben, dass dort nichts fehlt, ob wir genug Sauerstoff haben, Beatmungsbeutel, alles drauf ist. Machen wir dort einen kleinen Check und dann treffen wir uns für einen kurzen Morgenrapport mit allen Teams, die am Arbeiten sind und um die gleiche Zeit durchstarten. Die werden alle online werden wir zugeschaltet. Und die Schichtleitung macht einen kurzen Morgenrapport mit irgendwelchen Neuigkeiten oder Wichtigkeiten, die unseren Einsatzalltag betreffen könnten. Und dann kann es dann manchmal schon sein, dass bei den Ersten der Pager schellen, dass die Ersten schon rausgehen. Es ist halt einfach mega dynamisch, ja, dass man dann aufsteht und davonläuft. Manchmal kommen wir nach dem Schichtrapport dann auf in unseren Aufenthaltsraum, können dort einen Kaffee trinken, können noch ein bisschen gemütlich miteinander gehen, pläudern, können irgendetwas zu Morgen essen und dann warten wir mal, bis der erste Einsatz kommt. Ja.
Gibt es irgendeinen Einsatz, der heute noch ganz fest in Erinnerung ist, einen speziellen?
Hey, ja, also eigentlich mega viel. Ja, es gibt viele spezielle Einsätze oder einfach halt emotionale Einsätze, wo man das Leben lang nicht vergisst. Ja, ja.
Ja, ich stelle mir so intensiv vor, du kommst an eine Situation an, weisst wahrscheinlich schon im Auto, was dich jemand erwarten wird, triffst dort ein und dann ja, musst du Entscheidungen fällen, die innerhalb von Sekunden sitzen müssen. Mhm, wie gehst du mit dem um?
Eben, dass man schon im Auto genau wissen, was auf uns zukommt, ist eben meistens ein bisschen trügerisch. Man darf sich wirklich nicht schon auf das versteifen, wo wir als Einsatzmeldung einkommen. Gerade auch die Leute, die alarmieren, sind in der Regel auch in Ausnahmesituationen. Und manchmal treffen wir total etwas anderes an, als wir in Erwartung eigentlich haben, was wir sollten da treffen. Darum ist wirklich, wenn wir aussteigen, machen wir uns unser Bild. Und hey, ja, dann entscheiden wir, was wir machen müssen, was wir können machen und sind dann eigentlich einfach am Wirken und am Arbeiten. Ja.
Gibt es so ein Einsatzgebiet, wo du sagst, nein, bitte nicht so einen Fall, das ist so, weißt du, eben Thema kleine Kinder oder irgendwie, oder bist du einfach am Funktionieren?
Ja, ich bin wirklich einfach am Funktionieren. Ja, genau. Es gibt schon eben Einsatzmeldungen, wo man ein bisschen angespannter ist, wenn man auf dem Weg ist zum Ausrücken. Absolut. Schon das Thema Kindernotfälle, was ja zum Glück nicht die Mehrheit ist von unseren Einsätzen, ist sicher für alle noch eine Stresssituation mehr. Das ist ja so. Aber auch da sind wir gut ausgebildet. Ich mache regelmässig Weiterbildungen, gerade in diesem Bereich, weil man es eben nicht viel hat und probiere eigentlich so einfach die Kompetenz können zu behalten und können vor Ort einfach einen guten Einsatz können gewährleisten.
Und dann gibt es wahrscheinlich auch so Tage, so Street Parade oder so, wo du weißt, was ungefähr wird ablaufen.
Ja, absolut.
Überdosis, Überhitzung.
Ja, genau.
Und hast du aber auch so das Gefühl, so, ach ja, bravo, jetzt hast du doch ein bisschen mehr Wasser getrunken. Weißt du, irgendwie so, kommst du so ein bisschen ins Urteilen rein? Oder kann man das völlig ablegen?
Ich glaube, wenn du wirklich fest ins Urteilen reinkommst und in die Momente, wo es dich dann so fest aufregt, glaube ich, musst du mir irgendwann überlegen, bist du noch am richtigen Ort. Ja. Es ist schon, klar, gerade ein Street Parade ist ein klassischer Anlass, wo man viel mit Überdosis zu tun haben, mit Überhitzungen, wo man wahrscheinlich einfach, ja, ein bisschen mehr am Schatten, ein bisschen mehr trinken. Klar, aber es ist einfach auch nicht möglich in dieser Menschenmenge. Und ich probiere wirklich in allen Situationen, probiere ich einfach möglichst wertfrei an die Situationen herangehen.
Ja, und das Gute ist,
den Respekt können wahren, wirklich.
Kommst du umgekehrt auch Respekt über? Also gerade so in Milieueinsätzen oder so, oder musst du auch mit verbalen Angriffen rechnen, wenn du jemandem kommst, helfen in einer angespannten Situation. Hast du auch schon mit Beleidigungen zu tun gehabt, oder?
Hey, ja, also wir haben sehr viel Respekt über wirklich und sehr viel Dankbarkeit, um zu spüren, überkommen. Aber klar gibt es auch immer die andere Seite. Aber das sind ja wirklich meistens dann irgendwie eben Patienten, Patientinnen mit einer Überdosis oder in einer psychischen Ausnahmesituation. Und dann ist es wie, dann, das kommt nicht bei mir an. Auch wenn ich irgendwie beleidigt werde oder irgendwelche Äußerungen fallen, ist es ja wie nicht in dieser Ausnahmesituation von dem Patienten her auch nicht ernst zu nehmen, finde ich. Ja.
Beleidigung ist das eine, das kann vielleicht so an sich abprasseln. Und das andere, was mich extrem mitnehmen, ist einfach zu merken, jetzt hat eine Angehörige wirklich Angst ums Leben von jemandem, der ganz, ganz nah ist. Wie gehst du mit dem um, mit diesen Minuten?
Hey, ich probiere wirklich einfach auch dort mega authentisch und empathisch auf die Leute einfach einzuwirken und auf sie zuzugehen. Genau. Wir sind dort und machen unser Bestes. Aber ich probiere gleich auf Augenhöhe mit ihnen können zu kommunizieren und probiere zu erklären, was im Moment gerade passiert, was wir am machen sind. Aber halt ihnen auch wirklich probieren zu erklären, wenn's nicht in eine gute Richtung läuft. Ja, wenn's irgendwie in Reanimationen drauf rauskommt oder drauf rausläuft, dass man wahrscheinlich werden abbrechen, dass wir mit den Massnahmen aufhören, ist halt einfach wirklich so und so, dass man mit den Leuten redet, dass man sie probiert, die Situation einholen. Ja, und das einfach möglichst authentisch und empathisch. Ja,
ja, ich habe jetzt schon halbe Hühner und du bist so abgeklärt, du bist so routiniert. Gibt es dann nicht noch Momente, wo dich gleich noch, also weißt du, wirklich berührt oder wo du dann heimnimmst und ja, noch dran zu beissen hast?
Mal, das gibt's immer. Und also, das habe ich schon auf viele Situationen erlebt, auch wo mir Tränen schon zuoberst gestanden sind, wirklich, wo wir nachher auch Momente müssen Pause haben. Das gibt es auf jeden Fall. Und eben auch Momente, wo man mit teilnimmt, absolut. Es ist nicht fertig, wenn wir unsere Uniform abziehen und uns auf den Heimweg machen, können wir einen Teil im Geschäft lassen. Das ist ja so. Aber man nimmt immer etwas mit heim. Das ist so.
Hast du irgendwie Strategien, um dich abgrenzen, über nach so einem heftigen Tag, wo vielleicht auch Tränen zuvorderst waren, um nachher irgendwann können sagen, so, jetzt ich muss es hinter mir lassen?
Eine der grössten Strategien ist gerade so bei intensiven Einsätzen. Ich bin gerade halt wirklich klassisch bei Schwerverletzten, bei schweren Schicksalsschlägen, Kinder, die beteiligt sind, dass man die wirklich intensiven Einsätze tun wir immer gerade im Nachhinein nachbesprechen. Teams werden aus dem Einsatzleitsystem rausgenommen, dass wir gar nicht mehr disponierbar sind. Und dann wird eigentlich das Gespräch mit allen Beteiligten eigentlich dann gesucht, dass wir zu einer Art Einsatznachbereitung kommen kann. Genau. Und das wird manchmal auch geführt durch irgendwelche Peers, die für das auch ausgebildet sind, durch die Schichtleitung. Und das findet mit dem Notarzt, mit der Notärztin statt. Und das ist ein riesiger Teil von der direkten Verarbeitung, die gerade stattfindet. Einfach, um das irgendwie emotional noch mal können durchgehen, dass man sich sicher gehen kann, dass man alles gemacht hat, was man können machen, dass man es richtig gemacht hat, dass man einfach mit einem positiven Gefühl aus diesen Situationen rausgehen kann. Ja.
Aber was hat das für einen Einfluss auf dich als private Vanessa, wenn du irgendwie an einen schweren Autobahnunfall ankommst, mit vielleicht mehreren Toten, Verletzten und einfach mal wieder merkst, ja, das kann zum Beispiel beim Autofahren passieren. Mhm. Und am nächsten Tag fährst du vielleicht selber eine längere Strecke in Bergen oder so. Kannst du das völlig trennen?
Ja, gell? Es ist ja, ich finde, zum Glück ist es ja wirklich sehr selten, sind so Ereignisse doch sehr selten. Das ist wirklich, das ist einfach, ist auch Tatsache. Und, ja, wenn ich das nachher gut können verarbeiten konnte, eben all die Einsätze sind wie nachher, sind, ist ein Teil von meinem Leben. Aber ich kann es nachher wie einfach gut in meinem Alltag, einordnen. Ja.
Und trotzdem, ich muss jetzt nochmal auf ein Thema kommen, das sind Kinder. Mhm. Du als Mutter, ich auch. Ich habe das Gefühl, du kommst auch so, ja, schlimme, traurige Situationen, wahrscheinlich auch mit vielen kleinen Kindern und siehst ja, was alles passieren kann. Man probiert ja als Mutter und als Vater dem Kind ein positives Weltbild zu geben und zu sagen, probiert Sachen aus, geh in den Sport, geh in die Body, mach, geh in den Ausgang. Und trotzdem hat sie ja gefahren und du siehst die jeden Tag und es kann auch mal wirklich schlecht enden.
Yeah.
Und wie beeinflusst dich das als Mami zu Hause?
Hey, es ist wirklich, ja, mit dem Moment, wo wir Kinder bekommen haben, ich habe ein paar nicht so schöne Kindernotfälle erlebt in der Vergangenheit. Das ist so. Dort hatte ich zum Glück noch kein Kind gehabt.
Kannst du Stichwort sagen?
Die
klassischen, so.
Eine Totgeburt, die ich miterlebt habe. Halt einfach Reanimationen von jungen Vätern, wo die Kinder halt einfach beteiligt waren und dort waren. Halt so in Kombination, wo nicht direkt das Kind einen Opfer hatte.
Also, wie meinst du?
Dass man den Eltern, also den Kindsvater reanimiert haben und einfach das Kind halt einfach mit an dem Ereignis war. So halt einfach. Genau, dass nicht direkt das Kind, ist bei dem Ereignis nicht gerade dabei gewesen, ist von aussen passiert. Ja, genau. Okay. Und das sind schon Momente oder so nachträglich, wenn ich denke, wenn ich dort schon ein Kind hätte, hätte es mich wahrscheinlich emotional noch mehr beschäftigt. Und bei da ist wahrscheinlich ein, oder ist mir aber schon leichter gefallen, um es zu verarbeiten, dass wir noch kein Kind hatten. Das ist so. Und jetzt ist es aber gleich, finde ich, es erleichtert mir mega viel, gerade bei Kindernotfällen, weil wir eigene Kinder haben. Oder ich auch bei geburtlichen Notfällen, gibt es mir viel sicheres Gefühl, weil ich weiss, ich habe das schon mal zweimal durchgemacht. Ich weiss, du was, das, also, ich kann das Ereignis, ist viel fassbarer. Ich weiss, wie ich ein 2-3-monatiges Kind muss anlangen, wie ich es darf anlangen, was man kann machen, was man vielleicht noch nicht machen sollte. Ich finde, das hat mir viele Sachen hat's mir erleichtert.
Und bist jetzt einer, der deinem Kind sagt, ja, kletter auf den höchsten Baum, probier's.
Ja, absolut.
Das kannst
du. Ja, genau. Ja, wirklich. Ja. Das probiere ich wirklich, nicht irgendwie ängstlich zu sein. Und meine Kinder das können ermöglichen, was einfach ein Kind soll und darf machen. Und klar, im dümmsten Fall, wir sagen unseren Kindern auch oft, hey, wenn du das machst oder wenn du oben runtergehst, hey, dann kann es sein, dass wir ins Spital müssen, dass irgendetwas, dass du eine Hirnerschütterung hast oder dass du etwas brichst. Aber es ist wie so, das Urvertrauen soll man ja wirklich dem Kind können geben, dass sie da sind zum Leben und dass sie das Leben dürfen geniessen. Und ich finde nicht nur durch unsere Berufe, weil wir einfach viel Schicksalsschläge sind, viele Sachen, die nicht gut laufen, soll das überhaupt kein Grund sein, um unseren Kindern irgendwelche Sachen nicht zu ermöglichen. Ja.
Unbedingt. Ich finde das mit dem Urvertrauen so wichtig. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, wenn man sagt, Achtung, pass auf bei dieser Stege ist Achtung, Achtung, dann gehe ich sehr schlecht
ab. Ja, es ist so. Ja, wirklich. Ja.
Hast du trotzdem so für die Eltern da draussen so, weißt du, so basic nochmal Tipps, die meinen, da hast du einen Nothelfer gemacht, aber so passet auf bei diesen drei Situationen. Also hast du so Klassiker?
Hey, bei den Kind, nicht spezifisch.
Hey, weißt du, so Kochen, heißes Öl oder so.
Ja, klar, gell? So, Kochen, heisse Wasser verbrühen, das ist ein Klassiker, genau, wo man recht unterschätzt bei Kind, weil es einfach mega schnell etwas abreißen, umleeren, über sich runterleeren. Hey, dann einfach wirklich einfach den Strassenverkehr. Finde ich wirklich einfach eines von der grössten Risiken, nach wie vor.
Da finde ich einen fiesen. Ich habe ja auch ein kindes Mädchen daheim, wo jetzt der Weg selber läuft und stolz läuft und es geht gut. Aber da kannst du ja nie als Eltern einfach den letzten Teil nicht mehr beeinflussen.
Das ist so. Da kommt wieder das Urvertrauen. Ja, genau. Irgendwann muss man einfach den Kindern auch zutrauen. Das ist so.
Und gleichzeitig bremse ich oft im Alltag. Meistens sind es Buben auf ihren Micros, weißt du, so mich nicht sehen und ja, das Auto schaut dann schon, weil ich denke, hey, jetzt hast du ein paar Schwein gehabt.
Ja, genau. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Ja, aber die Situationen gibt es einfach, gell? Und ich, ja, ja.
Oh, die gibt es einfach. Und jetzt noch für die Allgemeinheit, Eltern oder nicht, wenn ich einen Notfall habe, mhm. oder unterwegs ist gleich. Mhm. Was ist ein guter Anruf als 144, dass ich mit helfen kann? Welche Infos sind mega wichtig, dass ihr schnell und gut zu mir kommen
könnt? Aber
wo ich bin, was los ist.
Musst du überhaupt keine Gedanken machen. Du wirst du Leute 144 Jahre oder 117, 118, es geht schlussendlich alles dort an, wo du die Hilfe brauchst oder wirst weitergeleitet. Und dann wirst du eins zu eins durchgeführt. Das sind auch ausgebildete Disponentinnen, die das Telefon entgegennehmen, die auch wirklich einen hervorragenden Job machen und uns unterstützen. Und dann wirst du durchgeleitet, Frage für Frage. Und du musst nicht das Gefühl haben, du musst jetzt irgendwie deine Antworten schon parat haben. Ja, genau. Das wird wirklich immer nach dem Notfallort gefragt, um wer das geht, um das Alter, die Mama vom Patienten. Was ist passiert? Schnaufen da, wenn nicht, wird man sofort angeleitet, auch zum ersten Hilfe leisten. Man wird sogar betreut, wenn man müsste, anfangen zu reanimieren, in was für einem Tempo, wie das man es machen muss. Man bleibt mit diesen Leuten am Telefon, bis die Rettungskräfte eintreffen. Und das ist total gut betreut, wirklich schon am Telefon.
Es gibt einem gerade Sicherheit. Und das Thema Ortung, wenn ich auf einer Wanderung bin und ich weiss doch auch nicht, wo ich bin und ja. Dann noch nervös bin.
Wird gerade über das Handy geortet, ja genau. Ja.
Ihr habt alles im Griff. Ja, eben Vanessa, neben den intensiven Einsätzen tust du auch dozieren.
Ja, genau.
Erzähl mal ein bisschen mehr zu dem.
Hey, ich bin noch 30% als Dozentin am Arbeiten. Dort treffen wir schlussendlich Studierende aus allen Berufsgattungen. Und die fangen an mit eigentlich null medizinischem Wissen und enden wirklich als top ausgebildete Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen. Das ist wirklich mega schön zum Anschauen.
Sie haben die meiste Ausbildung durch und haben auch viele Abbrüche. Leute, die merken, ui.
Hey, es ist schon, pro Lehrgang haben wir schon immer ein paar, die abbrechen. Ja, genau. Ich glaube, manchmal, man kann es wie auch nicht, es ist wie ein Beruf, wo du nicht schnuppern kannst. Oder man kannst reinschauen. Es ist einfach, entweder entscheidest du dich für den Weg und man kommt dann an und man fährt an und dann gibt es wirklich dann einmal gleich ein paar, die merken, das ist überhaupt nicht das. Ja. Ja. Oder das halt einfach aufgrund von der schulischen Leistung nicht lang. Das gibt es halt einfach immer, ja, dass man bei Prüfungen rausgeht.
So Frauen-Mannen-Anteil, was würdest du schätzen?
Mittlerweile fast halb-halb. Oder sogar fangen fast mehr Frauen in der Ausbildung, sowohl auch im ausrückenden Dienst. Ja. Und als ich noch angefangen habe, sind wir schwer in der Minderheit gewesen. Ja, sehr.
Wie lange bist du jetzt schon im Dienst? Einfach fragen, wie alt du bist.
Hey, nächstes Jahr schon 20 Jahre.
20 Jahre
oder ja, ich bin 42 und komme mit 22.
So cool.
Ja.
Spannend, dass so viel mehr Frauen heute unterwegs sind. Warum ist das so?
Hey, ich glaube schon wegen der ganzen Berufsentwicklung. Früher bist du als Rettungssanitäter, weil es einfach vor allem wirklich ein Mannenberuf war, ist einfach auch viel. Bist du an die Einsatzort, du hast den Patienten gepackt, eingeladen, irgendwo abgetragen. Und das ist einfach Manpower, ist dort wirklich sehr fest gefragt gewesen. Viel weniger Kompetenzen, viel weniger Medikamentenfreigaben, viel weniger Algorithmen, die wir jetzt dann anschaffen. Und das hat sich massiv verändert in den letzten Jahren. Ja, genau. Und jetzt ist halt einfach, wenn ich mit einer Frau auf dem Auto bin und wir haben irgendjemanden, wo wir müssen, zum dritten Stock runtertragen, oder wo es einfach nicht, schlichtweg nicht möglich ist, also es wäre auch mit einem Mann nicht möglich, dass wir einen 80-Jährigen runtertragen könnten, dann bieten wir einfach von Anfang an schon einsatzstrategisch, die Gedanken machst du relativ früh im Einsatz, dann bieten wir halt Betraghilfe auf, die Feuerwehr, die kommt, kann helfen. Manchmal ist ja Polizei noch rum, wo wir einbinden können, oder wir gehen bei Nachbarn Leute, dann holt man sich auf die Unterstützung und da muss man sich, darf man sich auch nicht schade sein. Drum, ja.
Wie entscheidet man eigentlich, wer fährt?
Das ist auch, das wechseln wir nach jedem Einsatz ab. Das fährt am Morgen an mit dem ersten Einsatz, wo man einsteigt. Meistens kommt der Einsatz und wir schauen schnell drauf und fragen den anderen, hey, was hast du Lust, willst du machen oder nicht? Manchmal gibt es dann gerade irgendwie so etwas, wo du denkst, ja, komm, das würde mich mega reizen. Ich will den Einsatz machen und als im Lead machen, sagen wir dem. Dann ist man Beifahrer oder Beifahrerin und der andere ist am Fahren und dann kommt der nächste Einsatz. Also schon am Spital, wir bringen den Patienten, wir behandeln die Patienten, therapieren, bringen sie ins Spital. Und drucken dann wieder wie so ein Tablet in der Ambulanz. Und dort drucken wir verschiedene Staaten. Und wenn wir sobald mit dem Patienten abgegeben haben, protokolliert haben, retabliert haben, drucken wir uns wieder frei. und sind auch dann wieder disponierbar. Und diese zwei Zentralen sehen auch alle Fahrzeuge, die sie disponieren, sehen sie, wo wir stehen. Und dann fährt dann eigentlich der, der den Einsatz vorne gemacht hat und geleitet hat, geht nachher wieder als, geht dann als Fahrer in die Ambulanz und fährt dann eigentlich den nächsten Einsatz. Und du bist dann, die andere Person ist dann nachher im Lead, ja.
Also ein klarer Ablauf ist nicht irgendwie ein Steinpapier, sondern...
Nein, genau. Es kann schon einmal noch einsatztypisch sein, gell? Wenn ich jetzt wirklich mit einem Mann, auf dem Auto bin, wir haben irgendeinen gynäkologischen Notfall oder irgendwie eine drohende Geburt oder jemand, der das jetzt vielleicht nicht so... nicht jetzt gerade sich so drum reisst um den Einsatz, dann kann es wirklich mal gut sein und sagt, hey komm, ich mache den Einsatz, absolut. Aber sonst in der Regel tun wir wirklich einfach immer abwechseln nach jedem Einsatz.
Wann fühlst du dich nach einer Schicht zufrieden, wenn du sagst, so, Feierabend kann alles geben, was ich auch können?
Zufrieden nach 12 Stunden arbeiten, fühle ich mich wirklich einfach, wenn ich eine gute Zeit habe mit meinem Team Gspöndli. Und wir sind wirklich so eine gute Dienstgruppe mit so vielen lässigen, wundervolle Menschen, wo man einfach auch zwischen den Einsätzen eben in der Ambulanz, wenn man miteinander unterwegs ist, einfach mega gute Gespräche kann haben und dürfen führen und einfach auch Einsatzverarbeitungen kann machen während dem Einsatz, einfach eine mega gute Teamkonstellation da ist, wo man weiss, es ist jemand bei mir, der mit mir denkt, wo die gleichen Werte hat, die gleiche Verantwortung will und kann tragen. Und ja, das sind mega, mega wertvolle, mega schöne Schichten, ja.
Vanessa, wie ist das eben? Du hast die Schicht erledigt, bist wieder privat unterwegs, hast auch Schuschamig-Situationen an Grillfesten oder so, wenn einfach die Leute sagen, in der Ferien gemütlich, Vanessa ist dabei. Weißt du, so, ja, man fühlt sich sicher, wenn du rum bist.
Ja, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich mit der Rolle spielt. Aber mittlerweile ist es wahrscheinlich so, dass wenn ich dabei bin, gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass etwas passiert. Weil wir sind wirklich schon ein paar Mal in so Situationen gewesen, in der Ferien unterwegs, irgendwann an einem Schwingfest, wo wir am Schauen waren, wo wirklich immer in unmittelbarer Nähe, wo wir stehen und wo wir sind, sind Leute kollabiert oder schwerstes Kardial, also ein Herzereignis, wo wir mal im Südtirol erlebt haben. Und ja, es ist lustigerweise, oder nicht lustigerweise, aber irgendwie, ja, ziehe ich es manchmal vielleicht auch ein bisschen an, wenn wir gerade unterwegs sind, ja.
Können sich die Leute gehen lassen, wenn sie um dich oben sind? Wie ist das so auf Flugzeugreisen oder so? Ist so der Klassiker, oh, haben wir eine Ärztin an Bord? Ja. Ärztin bist du ja nicht, aber du wirst dich auch angesprochen fühlen, zum sagen,
hey, ja, absolut.
Kannst du mir anschauen.
Ja, genau, ja, schon, ja.
Vanessa, wir kommen schon bald zum Ende von dem Gespräch. Ich finde es so spannend. Mhm. Eben, du dozierst selber, bist seit 20 Jahren im Beruf. Mhm. Was für Leute sollten sich bei dir in die Ausbildung auf den Weg machen? Wer ist eine gute Rettungssanitäterin?
Hey, wer ist das? Ich glaube, es sind wirklich Leute, die einfach eine Menschlichkeit haben, Respekt mit sich bringen, gute Werte haben, authentisch sind, empathisch sind und einfach ja, den Menschen im Mittelpunkt sehen. Ja, ja. Und wirklich nicht der Aspekt vom einfach wollen Action haben und wollen Blaulicht fahren, weil es wirklich einfach viel mehr dahinter steckt. Mit den ganzen Emotionen, die dazukommen, mit der Verantwortung, die wir tragen, mit der Entscheidungsfindung, die wir fällen müssen. Ja, genau.
Ich bin so froh, dass es so gibt. Und eben, es ist so ein spannender Beruf, es gibt keine Routine, du weißt ja nie, was kommt. Also in einem Dorf wie Tramontana, wo du vielleicht kleine Einsätze hast und plötzlich kommt einfach so eine Nacht, wie leider am Anfang von dem Jahr.
Ja, genau. Und
ja, das gehört irgendwie auch so im Beruf, nie zu wissen.
Ja, gell, aber das sind wirklich einfach, das sind Einsätze, die einfach niemand erwartet und niemand will miterleben. Ich glaube, auf so etwas bist du wie einfach auch nicht... Wir werden geschult für grosse Ereignisse, absolut. Wir trainieren das und wir schulen das auch. Auch während der 3 Jahre in der Ausbildung, im Studium. Aber wirklich vorbereitet auf so etwas kannst du, glaube ich, einfach auch nicht hundertprozentig sein.
Nein, und das macht er ja zu Menschen, sind ja nicht Roboter. Mhm. Also,
ja, voll.
Volles Verständnis. Und trotzdem sind wir da, wenn es zählt. Das ist so, es gibt einem so eine Sicherheit da. Ja. In dem Land zu wissen, es gibt eine Telefonnummer und ich bin nicht allein, wenn etwas passiert.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein riesen Privileg. Das ist wirklich einfach, dass immer so auf einem höheren Niveau. so einem hohen medizinischen Standard in der Präklinik sowie natürlich auch innerklinisch, wo man einfach schon einfach, ja, wo man uns das bewusst sein, dass das einfach nicht selbstverständlich ist, unser Gesundheitssystem, ja.
Ja, also ein riesen Privileg.
Ja.
Und das Glück dank Menschen wie dir. Noch kurz zu der privaten Vanessa. Was machst du zum Ausgleich? Hast du Hobbys oder ja, neben der Mami sein noch?
Ja, wir probieren es schon, wie die frei, oder mir die Zeit noch irgendwie frei zu schaufeln, absolut. Wir sind wirklich mega viel in der Natur draussen unterwegs. Entweder zusammen als Familie, gehen viel wandern, gehen biken. Ich selber gehe regelmässig joggen, mache Yoga, um wirklich einfach zum wieder ein bisschen runterzukommen. Ich habe alle Woche mein Sporttrüppli, wo ich mich treffe. Ja, und einfach schlussendlich mega gute Freundschaften. Ob jetzt das im Sport ist, familiär, mega gute Unterstützung von meinem Mann. Das sind schon einfach alles wert, wo dazu beiträgt, ja, dass ich das schlussendlich auch, glaube ich, stemmen kann, ja.
Es war so ein schönes Gespräch und ich habe wieder auch viel gelernt. Jetzt lasse ich dich dann schon bald wieder gehen. Ich habe einfach noch ein paar kurze Fragen zum Schluss. Was hast du lieber, Vanessa? Adrenalin oder Ruhe?
Ruhe.
Tagdienst oder Nachtschicht?
Tagdienst, ganz klar.
Stadt oder Natur? Ich glaube, du hast es schon verraten. Ich habe
schon verraten, auch zu 100% Natur, genau. Ich liebe es, in der Stadt auszurücken und einfach die Hektik können zu haben und das Stadtleben. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn ich heim kann und aus der Stadt raus kann, wirklich.
Wenn du einen medizinischen Beruf hättest, der nicht Rettungssanitäterin ist, was wärst du? Wo wärst du tätig?
Hey, wäre ich, glaube ich, Hebamme.
Spannend.
Ja, genau.
Haben wir auch schon im Podcast gehabt. Ja. Finde ich auch so, ja, so
eindrücklich. So ein schöner, so ein eindrücklicher Beruf, ja.
Wenn du jetzt nicht medizinisch würdest arbeiten, wo wärst du eigentlich tätig?
Wenn ich nicht medizinisch würde arbeiten, ich wäre, glaube ich, irgendwo auf einer SOC-Hütte. Abgelegen und total in Ruhe.
Ohne Notfallinsätze.
Ohne Notfallinsätze. Genau.
Ja. Danke vielmals, Vanessa, für das Gespräch. Es war sehr spannend und danke für deine Arbeit.
Danke dir vielmals.
Ja, das Gespräch mit Vanessa ist mir noch lange nachgegangen. Eigentlich aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich so beeindruckt bin von ihr als Persönlichkeit. Sie ist so eine fokussierte, ruhige, präsente Person. Und ich kann mir nur vorstellen, wie gut sie ist in ihrem Beruf. Genau wegen diesen Eigenschaften. Sie strahlt totale Positivität aus, obwohl sie täglich ja Schreckliches erlebt. Und ich finde das so beeindruckend. Es hat mir irgendwie gezeigt, wie viel Ruhe und Klarheit man braucht, wenn man so einen Beruf auswählt, der ja mit Stress und Tempo verbunden ist. Und ich glaube, Vanessa ist absolut goldrichtig in ihrer Position. Und gleichzeitig ist sie so eine geerdete und positive Frau und ich glaube eben auch Mutter, die ihren Kindern nicht Ängste auf den Weg gibt, was man ja verstehen bei den Sachen, die sie tagtäglich sieht. Nein, im Gegenteil, sie sagt, lebt euer Leben, geht raus, man kann nicht alles planen und das hat mich auch tief beeindruckt. Das Zweite, was ich mitnehme, ist einfach nochmal eine riesige Dankbarkeit, dass wir die Möglichkeit haben, hier in der Schweiz eine Nummer zu wählen, 144 und garantiert Hilfe zu bekommen. Es ist etwas, was man vielleicht auch ein bisschen selbstverständlich nimmt und ich glaube, das darf man wirklich nie. Es ist ein riesen Privileg, zu wissen, dass jemand wie Vanessa einem kommt helfen und dass man in guten Händen ist und die Leute alles geben, was sie können, um uns zu helfen, im Fall von einem Notfall. Ja, und mit dieser Folge mit Vanessa endet die erste Staffel. Sie sagt, ich habe extrem viel mitnehmen aus all diesen Gesprächen mit all diesen verschiedenen Frauen. Ich habe so viel Schönes positives Feedback von euch bekommen, wie viel auch ihr mitnehmt aus diesen Gesprächen. Das freut mich natürlich am allermeisten. Ich werde bald zum dritten Mal Mutter und nehme mir darum eine kleine Pause, bevor es im Herbst weitergeht mit neuen Interviews, neuen Frauen. Es ist schon auf und aufgelesen und ich freue mich schon jetzt auf jedes einzelne Gespräch. Bis dort geniessen den Sommer, bleiben gesund und schaltet dann bitte wieder im Herbst, um zu hören, was sie sagen. Sie sagen.